bin gar nicht in der Tchibo Kaffeeakademie, möchte natürlich trotzdem für meine Gäste Kaffee holen, hier in der Beiersdorf-Zentrale in Hamburg-Eimsbüttel. Thema heute, der Eco-Beauty-Score. Das ist ein neues Bewertungssystem, was euch auf einen Blick zeigt, wie nachhaltig ein Produkt ist, das ihr dann kaufen wollt. Lernen wir gleich mal ganz genau kennen. Jetzt lerne ich erstmal meine Beiersdorf-Kaffeebarista kennen. Hallo, wer bist du denn?
Hallo, ich bin Lisa.
Hi Lisa, grüß dich. So, ich habe hier schon eine Wunschliste für Kaffee. Wenn du mal mit deinem Fachauge drauf gucken magst, kannst du das Schönes vorbereiten.
Ja, selbstverständlich. Ein großer Latte Macchiato mit Hafermilch und ein großer Cappuccino soll es sein.
Ja. Handschrift ist ein bisschen schwierig, aber hast du gut entziffern können. Dann mal ran. Es würde mich freuen, wenn das die Gäste jetzt bekommen können. Und schön sieht es hier aus. Es ist ja nicht nur Kaffeebar, sondern hier gibt es auch Bananen, andere Früchte. Es gibt Cookies. Da hinten kann man fast eine ganze Hauptmahlzeit kaufen. Ist das auch so der Snackbereich, wo ihr von Beiersdorf immer herkommt?
Absolut. Wir nennen das hier auch das Working Café. Hier können sich Kollegen treffen für Meetings, aber auch etwas entspannter Kaffee trinken mit einem kleinen Snack oder auch Frühstück. Und dafür sind wir hier da.
Super. Na dann, Kaffee los und ich freue mich auf die heutige Folge.
Viel Spaß.
Wir glauben eben fest daran, dass aufgrund des eingeführten Eco-Beauty-Scores dann auch die Konsumentinnen und die Konsumenten zu einem nachhaltigeren Produkt greifen. Wenn nämlich alles bekannt ist, dass sie dann eben auch zu einem nachhaltigeren Konsum geführt werden.
Das ist so, dass wir 16 verschiedene Umweltkriterien berücksichtigen. Die 16 verschiedenen Kriterien erstrecken sich aber über den gesamten, was wir Produktlebenszyklus nennen. Das heißt vom Anbau an sich, von der Weiterverarbeitung, weil wir oft diese Materialien nicht direkt benutzen, sondern die noch weiterverarbeitet werden bei unseren Zulieferern, bis hin zur Produktion bei uns und dann aber eben auch nach Nutzungsphase beim Konsumenten und am Ende auch, wie wird eigentlich das dann im Kreislauf zurückgeführt oder eben auch nicht und dann einfach entsorgt.
Fünf Tassen täglich, der Tchibo Podcast.
Moin, ich bin Ralf Potzus und ich melde mich zur Abwechslung mal wieder aus der Beiersdorf-Zentrale. Ja, hier war ich schon mal. Hört euch gern die Doppelfolge an, New Work im Beiersdorf Campus, Coffee and Collaboration. Vor 2 Jahren war ich hier. Damals haben wir die neue frische Zentrale angeschaut, hörbar gemacht. Und mir hat der neue futuristische Campus auch sehr gefallen. So, wie ist denn der Zustand des neuen großen Gebäudes hier in Hamburg? Muss da manche Säule vielleicht schon mit Tesa gehalten werden? Nee, ich denke nicht. Sieht alles super aus. Was macht Tchibo hier bei Beiersdorf? Einfach gesagt, die beiden Unternehmen, die gehören zusammen. Also, wenn ihr euch morgens die Hände mit Nivea eincremt und damit dann anschließend eure Tasse mit Tchibo-Kaffee haltet, dann habt ihr aus Unternehmenssicht alles richtig gemacht. So, Tesa habe ich eben schon erwähnt. Von Beiersdorf kommt ansonsten noch zum Beispiel Eucerin. Bei 5 Tassen täglich geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit. Und Anke Pilsner und Dorle Bahr sind 2 Expertinnen für Nachhaltigkeit hier bei Beiersdorf. Passt schon mal super. Und die beiden, die haben gute Nachrichten für alle, die auch umweltbewusst durchs Leben gehen oder das ab sofort machen wollen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da sein darf. So muss ich es ja eigentlich sagen. Ne? Ich spreche heute mit euch über ein Thema, das wortwörtlich unter die Haut geht. Die Umweltbilanz unserer Pflegeprodukte. Beiersdorf mit Nivea und Eucerin hat als eins der ersten Unternehmen der Branche den sogenannten Eco-Beauty-Score veröffentlicht. Dieses neue Bewertungssystem, das zeigt auf einen Blick, wie nachhaltig ein Produkt ist. Und zwar jetzt nicht als Werbeversprechen, sondern basierend auf wissenschaftlichen Daten. Habe ich das gut erklärt?
Absolut. Das ist genau das, was wir damit erreichen wollten.
Super. Dann gönnt euch doch jetzt erstmal einen großen Schluck Kaffee. Anke und Dorle, habe ich ja von eurer lieben Barista Lisa hier hochgeholt. Denn das möchte ich jetzt genau wissen, wie wir Produkte zackig erkennen können, für die Umweltschutz wichtig ist. Hier ist euer Kaffee und ich habe für mich auch was mitgebracht. Was ist das da hinten?
Das ist ein Gesichtscreme und ein Serum fürs Gesicht.
Ah ja, da checken wir gleich mal den Eco-Beauty-Score da dran auf jeden Fall mal. Früher in der Schule haben ja Schüler immer so Sachen bekommen, wenn sie so ein bisschen gemüffelt haben. Ich hoffe, das bekomme ich jetzt nicht geschenkt, damit ich meinen Duft hier übertünche.
Das hat mit Duft übertünchen nichts zu tun. Das sorgt dafür, dass du viel jünger hinterher aussehen wirst.
Sehr schön. Ich probiere es auf jeden Fall gleich mal aus. So, wie misst man jetzt die Umweltwirkung einer Creme? Also warum bekommen manche Produkte ein A und manche ein C? Und was bedeutet das für uns Käufer und Käuferinnen?
Grundsätzlich ist die Umweltwirkung von Produkten, wird natürlich gemessen an den Rohstoffen einerseits, am Verbraucherverhalten, wie viel Dosierung brauche ich eigentlich für ein Produkt, an den Packmitteln, die dazugehören, und da liegt eine ganz komplexe sogenannte Lebenszyklusanalyse dahinter. Das bedeutet, man guckt sich die Umweltwirkung an der Formeln und der Verpackung im Hinblick auf Klima, auf Wasserverschmutzung, auf Energieverbräuche, auf Biodiversität, und das sind insgesamt 16 verschiedene Indikatoren und die werden kombiniert. Und daraus dann nachher die Komplexität der Lebenszyklusanalyse transformiert und umgesetzt in einen sehr einfach zu lesenden Score, wie wir das nennen, den Eco-Beauty-Score. Und da wird dann eigentlich letztendlich auf einer Skala von A bis E, ähnlich wie man das vom Nutri-Score kennt, dann gesagt, ein A ist halt ein Produkt, was sehr gut ist, möglichst wenig Umweltbelastung hat, wenige Verschmutzung vom Wasser verursacht oder halt auch der Herstellung der Produkte wenig Verschmutzung verursacht. Oder halt ein C, was so durchschnittlich dann ist insgesamt, und ein E, was eben eher eine schlechtere Performance hat. Das ist im Prinzip genauso, wie es beim Nutri-Score auch ist, dass man eigentlich so eine Abstufung hat, wo man guckt, wie es im Vergleich zu anderen Produkten, die Umweltleistung eines Produktes.
Kapieren alle, A bis E. Was hat es gebraucht, um diesen Score branchenweit umzusetzen? Also wer macht da alles mit und was sagt es über die aus, die nicht mitmachen?
Es ist im Prinzip eine Initiative, die jetzt 2021 gestartet ist. Also eine wirklich lange Vorlaufzeit gewesen, wo es eigentlich ein paar beherzte Unternehmen brauchte, die erstmal den Anschub gaben. Auch eine Anschubfinanzierung, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Es musste auch natürlich eine Zustimmung dazu geben, dass man sich einem wissenschaftlichen Verfahren unterwirft und eben nicht wie andere Umweltaussagen zum Teil auch etwas tendenziös vom Unternehmen sind oder eben nicht genau wissenschaftlich belegt sein kann. Man hat sich hier einer wissenschaftlichen Methode verschrieben und hat gesagt, dem sollen sich alle unterwerfen. Wir haben nachher insgesamt verschiedenste Marktteilnehmer, Akteure gehabt. Wir haben 70 Marktteilnehmer gehabt, Unternehmen und Verbände, die Daten geliefert haben, die einfach gesagt haben, wie sehen eigentlich so Formeln aus, damit wir wirklich Verbrauchsprodukte hatten. Da kann Anke noch was genau zu sagen, weil wir natürlich auch dann Stichproben bewertet haben, im Sinne, wie müsste eine Stichprobe aussehen, um dann wirklich eine Umweltleistung bewerten zu können und auch einen Vergleich darstellen zu können. Das war erstmal der klare Wille zur Kollaboration, der erforderlich war. Wirklich gut zusammenarbeiten, offen zusammenarbeiten, auch Diskussionen und Konflikte austragen, die es natürlich gibt in so einem Konsortium. Das ist aber auch das Spannende. Das ist total interessant gewesen, zu sehen, wie verschiedene Interessen zusammengebracht werden, um dann zu sagen, wir wollen eigentlich für die Verbraucher und Verbraucherinnen eine Orientierung geben, dass die in diesem Umweltlabel-Dschungel sich zurechtfinden können und dann einen Score haben, auf den sie sich wirklich verlassen können und der auch dann von der Europäischen Kommission gesehen wird als ein Score, mit dem wir objektiv Verbraucher informieren können.
Genau, um da mal ein bisschen einzuhaken. Wir sind ja 2020, 2021, alle Industrien sind von der Europäischen Kommission im Prinzip angeklagt worden. Wir würden alle Greenwashing betreiben, nämlich dass wir keine Beweise für das, was wir ausloben, für den Konsumenten bereitstellen. Und deswegen die Initiative in der Kosmetik, weil die Europäische Kommission hatte eine Idee, wie sie das machen wollten. Und die Frage ist immer, was sich Politiker ausdenken, lässt sich das in der Technik umsetzen? Oder gibt es überhaupt genug wissenschaftliche Methoden? Das heißt, wir haben uns angeguckt, was haben wir und was können wir beisteuern? Daraufhin ist der Eco-Beauty-Score entstanden, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, diese Transparenz für unsere Konsumentinnen und Konsumenten bereitzustellen. Wir wollen wirklich zeigen, wie unsere Produkte sind, dass wir eben auch noch nicht fertig sind. Wir leben noch nicht in einer perfekten Welt. Nachhaltigkeit ist noch nicht so lange im Bewusstsein, dass alles schon umgestellt ist. Aber wir sind eben bereit, genau diesen Weg unseren Konsumentinnen und Konsumenten aufzuzeigen und sie mit uns mitzunehmen. Und um diese Transparenz, damit eben stellen wir her, damit ein Konsument oder eine Konsumentin wirklich entscheiden kann, dieses Produkt ist vom Umwelteinfluss besser als ein anderes. Ansonsten war es immer so, ist mir jetzt ein rezyklierter Bestandteil einer Verpackung wichtiger als eine Recyclability, also dass ich wirklich das Produkt hinterher wieder dem Kreislauf zuführen kann. Was ist besser für die Umwelt? Und um da eine Entscheidungshilfe zu geben und auch zu sagen, wir nehmen alles als Summe mit rein, egal auf welchem Aspekt das Ganze beruht, hat der Konsument oder die Konsumentin wirklich die Entscheidung, A ist eben besser als B und ist besser als C.
Ja, vielleicht kann ich dazu einfach noch was kurz ergänzen. Es ist eben so, dass es ja immer verschiedene Aspekte gibt, die auf Produkt bisher ausgelobt wurden. Da gab es immer den Vorwurf, das ist nicht vollständig, das ist nicht holistisch betrachtet, das kann ein Produkt, kann ein recyceltes Material haben in der Verpackung, aber irgendwelche anderen Themen haben in der Formel und das wird dann eigentlich nicht vernünftig gezeigt. Dann ist eigentlich die Lösung, wäre ja gewesen, alle 16 Umweltwirkungen zu zeigen. Dann habe ich den Verbraucher oder die Verbraucherin komplett verloren. Weil das wirklich ein wissenschaftlicher Hintergrund ist, der da erforderlich ist. Die sogenannten Lebenszyklusanalysen, die kann man eigentlich nicht vernünftig Verbrauchern gut kommunizieren. Und deswegen eben die Idee, alles zusammenzubringen, wissenschaftsbasiert und dann, ich nenne das eigentlich immer, dass wir die Komplexität wirklich reduzieren auf einen einfachen Score. Aber wir selbst können uns natürlich nicht der Komplexität entziehen. Das heißt, wir sind voll komplex in der ganzen Kalkulation. Was nachher auf der Verpackung steht, ist aber einfach zu lesen, einfach zu navigieren.
Manche sind jetzt und wir sind dabei als Vorreiter. Wir wollen diese Initiative auch weiter unterstützen. Wir glauben daran, dass es das Richtige ist. Und andere sind halt ausgestiegen, ja.
Was ich eben sehr wichtig finde, ist, es sind schon viele dabei, die Methodik mit unterstützt haben, das Thema dann wirklich anzuwenden. Dann kann es schon sein, dass einzelne Unternehmen gesagt haben, ich muss jetzt auch mal ein bisschen warten. Ich weiß, da kommen noch Launches, wo ich mich dann besser darstelle und so weiter, die dann eher von dem Phasing etwas später dazukommen und sich einfach entscheiden, etwas noch weiter zu warten, auch ein bisschen zu beobachten, klappt es wirklich? Weil wir müssen schon sagen, das ist ein echter Meilenstein jetzt. Das hat es so noch nicht gegeben. Das ist für eine ganze kosmetische Industrie, dass sich da 70 Firmen zusammensetzen, auf eine Methode einigen, die auch einem sogenannten Critical Review unterziehen. Da haben externe Experten drauf geguckt. Wir haben mit Verbänden drauf geguckt. Wir haben mit Handelspartnern gesprochen in dem Zusammenhang. Und wir haben sogar mit Nichtregierungsorganisationen gesprochen, haben uns dann Feedback reinzugeholt und haben natürlich da auch Themen aufgenommen. Wir lassen uns sogar zertifizieren. Das heißt, das ist das erste Mal, dass eine Industrie von sich aus wirklich so ein System, also zumindest, dass es mir bekannt wäre, so ein System aufbaut. Und da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir von Anfang an mit dabei sind. Wir verstehen aber auch, dass für viele das auch erstmal ein Gedankengang ist, viele auch erstmal dieses Tool jetzt nutzen, um zu verstehen, was ist eigentlich in meinem Assortment, weil die technische Kapazität, die wir haben und auch das Know-how, was wir an Bord haben und was auch einige unserer großen Wettbewerber an Bord haben, haben die kleinen SMEs nicht da. Wir wollen aber für den gesamten Markt da sein. Das heißt, wir bieten denen jetzt auch ein Tool an, mit dem sie seit Anfang des Jahres erstmal experimentieren können, erstmal lernen können, was sind eigentlich meine Eco-Design Aspekte, die ich berücksichtigen muss in meinem Produkt. Und das hilft dann sehr. Wir merken natürlich in unseren Ergebnissen, dass wir schon sehr lange diese technische Kapazität haben, das zu analysieren, was eben auch dazu führt, dass wir bei unseren Gesichtscremes die Ergebnisse erreicht haben, dass 99% unserer Nivea-Gesichtscremes und 100% der Eucerin-Gesichtscremes tatsächlich mit einem A&B-Score kommen. Das liegt nicht daran, dass der Score schwach wäre, sondern es liegt einfach daran, dass wir schon jahrelang gearbeitet haben und jetzt endlich dann auch die Ergebnisse dessen sehen. Das ist natürlich für uns ein ganz tolles Ergebnis.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe mir hier notiert, die kleinen SMEs. Ich versuche ja auch immer diese ganzen Beiersdorf-Abkürzungen und Fremdwörter hier zu übersetzen. Was sind kleine SMEs?
Das sind die sogenannten
Small and Medium Enterprises.
Ja, genau.
Das ist das, was man im Deutschen auch manchmal hört, kleine und mittlere Unternehmen, die KMUs, das hört man ja häufig auch in der Politik jetzt hier, das sind die SMEs im Englischen, da sprechen wir Small and Medium Enterprise. Also es soll auch, das kleine Startup soll genauso den Score nutzen können. Ist natürlich dann auch von der Mitgliedsstaffelung, von der Lizenzstaffelung so gehalten, dass die Großen halt mehr zahlen und die Kleinen halt weniger und für ein kleines Geld sozusagen am Ende eine Technologie bekommen, die sie sich sonst vermutlich nicht leisten können.
Aber wir wollen hier wirklich inklusiv sein. Also wir wollen es als Standard etablieren, dass der Konsument oder die Konsumentin wirklich im Markt alle Produkte nachher mit einem Score hat und nicht nur ein Beiersdorf mit Nivea und Eucerin oder ein L'Oreal oder ein Henkel mit Schauma, sondern dass er, wenn er das Regal sich anguckt, ob er es jetzt live im Laden oder online sich anguckt, dass er dann wirklich er oder sie eine bewusste Entscheidung treffen kann.
Ihr beiden habt diesen Score entscheidend mitentwickelt, Dorle und Anke. Was macht ihr genau bei Beiersdorf? Was ist eure Aufgabe und welche unaussprechlichen Berufstitel habt ihr bestimmt dafür? Weil hier bei Beiersdorf ist ja alles so mit richtig genial langen Anglizismen versehen.
Ich kann ja mal anfangen.
Ja.
Also, ich bin als Global Claim Advisor und Green Claims angestellt.
Es sind nur zwei Zeilen, es geht noch.
Es geht so, ich habe das selber gekürzt, weil mir das andere auch zu lang war.
Wie war das andere aber das?
Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber es ist tatsächlich, was ich mache, und das ist halt dieses Global Claim Advisor, ich gebe quasi eine Beratung ab, wenn es um Claims geht. Und Claims ist alles, was wir auf einem Produkt draufschreiben, was quasi ein Konsument oder eine Konsumentin lesen soll, was sie damit implizit oder er sie implizit damit verbindet, was es für eine Wirkung hat, was wir zur Verpackung sagen möchten.
Und bei dir, Dorle?
Ich bin in der Zentralfunktion für Nachhaltigkeit, bin da verantwortlich für Nachhaltigkeitsstrategie und für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das heißt, ich habe die tolle Aufgabe, zu gucken, welche Strategie sich Beiersdorf eigentlich gibt zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klima, zum Thema Wasser, zum Thema Natur insgesamt. Und dann gemeinsam mit anderen Funktionen zu gucken, wie wir dann solche Strategien auch umsetzen können. Und dann auch, und das ist ja viel jetzt auch in der Presse, wenn man über Nachhaltigkeitsberichterstattung spricht, dass da immer mehr berichtet werden muss. Das Thema Menschenrechte ist auch bei mir im Bereich. Auch da muss immer viel berichtet und auch nachgehalten werden, die verantwortlichen Lieferketten. Das ist alles bei mir im Bereich. Der Titel hört sich auch so englisch an. Das ist dann Head of Sustainability Strategy and Reporting.
Cool, das dreimal nacheinander ganz schnell sagen. Mach mal.
Head of Sustainability Strategy and Reporting, Head of Sustainability Strategy and Reporting, Head of Sustainability Strategy and Reporting.
Ja, wow.
Mich darf man mit schnell sprechen, nicht herausfordern.
Wow, richtig gut. Ich bin schwer beeindruckt. Sehr gut, sehr gut. Anke, ich weiß über dich, dass du Wasser liebst,
ja,
gerne puzzelst,
ja,
und 2 Tassen Kaffee am Tag genießt.
Genau.
Und weil wir bei Beiersdorf sind, füge ich noch hinzu, du magst auch gerne Lemongrass und liebst Ölduschgel. Verwirrend daran finde ich nur, du puzzelst gerne? Was? Und 1000 Teile und warum überhaupt puzzeln?
Also zum einen, mein Lieblingsprodukt ist Lemongrass and Oil. Ich liebe Wasser, weil ich gehe unter Wasser, ich gehe gerne ins Wasser und ich segle gerne auf dem Wasser. Ich nehme die Puzzle nicht mit, aber ich liebe herausfordernde Puzzle. Unter 1000 Teile fange ich nicht an. Und für mich ist Puzzeln tatsächlich eine meditative Aktion, die ich mache.
Dorle, auch du magst das Wasser sehr gerne, segelst gerne, besuchst mit deiner Familie Escape Rooms, trinkst mindestens 5 Tassen täglich. Yeah! Du vertrittst den Podcast-Titel hier sehr würdig und du hast Eucerin Gesichtscreme als liebstes Produkt.
Genau, ich nutze da gerne die Ultra-Sensitive Gesichtscreme von Eucerin, die auch gescored ist. Die ist zum Glück auch mit dem B gescored. Also zum Glück muss ich dann da kein schlechtes Gewissen haben über das Produkt, was ich benutze, sondern es ist auch ein sehr gut gescoredes Produkt. Ja, da freue ich mich drüber. Ich bin wirklich gerne am Wasser nach wie vor. Auf Segel, denn wie gesagt, aber die Leidenschaft ist dabei, das wirklich gemeinsam mit der Familie zu machen. Also das ist für mich mein ganz wichtiger Teil dabei.
Wo kann man jetzt diesen Score überhaupt sehen?
Also unsere Scores sind live gegangen auf unseren Internetseiten. Also wenn man auf Nivea.de die Gesichtscremes, dann ist das direkt neben dem Produkt. Bei Eucerin ist es auf der internationalen Seite momentan. Wir sind im Ausrollen auf die lokalen Seiten. Das braucht alles ein bisschen, aber bei Nivea ist es auf den Länderseiten schon zu sehen, in 3 Ländern, weil wir einfach nach und nach alles ausrollen.
Das Internet ist immer ganz gut und schön, aber wenn ich jetzt im Laden bin, dann nehme ich das Produkt in die Hand, drehe es um, freue mich, dass es nicht in Schriftgröße 0,0142 irgendwie abgedruckt ist. Ich möchte ja gleich sehen, ist das gut oder ist das schlecht? Kann man das auch auf den Produkten direkt schon sehen?
Nein, auf den Verpackungen können wir es und dürfen wir es auch noch nicht sehen. Wir waren Teil des Konsortiums, was jetzt quasi ein Verband ist. Wir hätten die Möglichkeit, das drauf zu drucken. Aber dadurch, dass wir ja das Tool, wovon Dorle vorhin gesprochen hat, erst seit kurzem live haben, auch für andere, müssen wir auch warten, bis andere damit kommen, um eben keinen Wettbewerbsvorteil zu haben. Das heißt, wir haben eine Übergangsfrist von mindestens 6 Monaten von den ersten Scores, die jetzt live online sind, bis wir es überhaupt auf eine Verpackung drucken dürften. Was aber kommen wird, sind Aktivitäten direkt im Laden. Also, dass du in einem Aufsteller was siehst, dass du am Regal etwas sehen wirst, das kommt früher, aber auf die Verpackung dürfen wir es noch nicht drucken.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das Thema Wettbewerbsvorteil, was jetzt besprochen wurde. Wir wollen ja da auch natürlich allen Wettbewerbsregularien entsprechen. Und dazu ist es eben tatsächlich wichtig, dass wir uns an ganz strenge Timelines halten, dass wir sagen, wir müssen jedem die Chance geben, der möchte, auch mitzuspielen in diesem Spiel. Das heißt, der muss in der Lage sein, die Scores zu erheben und dann auch gleichzeitig mit anderen auf das Produkt zu bringen, wenn es denn gewollt ist. Natürlich wird man auch da beim Score aufs Produkt bringen, auch dann da sehr nachhaltig sein. Solche Verpackungen werden ja nicht permanent neu auf den Markt gebracht. Das heißt, das richtet sich dann auch nach Innovationszyklen für normale Produkte, dass man dann guckt, wann habe ich überhaupt das nächste Redesign einer Verpackung geplant und erst dann bringt man das ja rauf. Wir wollen ja keine zusätzlichen Kosten verursachen und zusätzlichen Müll verursachen, sozusagen, dadurch, dass wir jetzt plötzlich einen Score aufbringen. Aber in der Tat, wie Anke sagte, wir werden am, was wir Point of Sale nehmen, also am Regal, wird es Möglichkeiten geben und es wird auch, da sind wir zumindest ganz stark am Arbeiten, dass es in allen Bereichen mit dem E-Commerce zu tun hat, dass es auch da auf Produktseiten zu sehen ist. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern, weil wir natürlich da mit den Retailern zusammenarbeiten müssen, also mit den Handelspartnern.
Was macht jetzt diesen Score so besonders glaubwürdig? Also man kann ja auch jetzt kritisch sagen, ja, noch wieder ein Siegel. Da stehen doch schon so viele, ganz viele Reihen mit Siegeln drauf. Da habe ich auch schon mal gelesen, das eine ist gar nicht so gut wie das andere und jetzt kommt noch dieser dazu. Und welche Umweltkriterien fließen überhaupt in den Score so insgesamt mit ein?
Genau, ich glaube, das kann ich gerne erläutern. Das ist so, dass wir 16 verschiedene Umweltkriterien berücksichtigen. Die 16 verschiedenen Kriterien erstrecken sich aber über den gesamten, was wir Produktlebenszyklus nennen. Das heißt vom Anbau der Materialien, die wir brauchen für unsere Rohstoffe und für die Verpackung. Also das ist zum Beispiel ein Palmöl, das ist das Holz fürs Papier. Das kann aber eben auch sowas sein wie die Ingredienzien, die wir haben, wie Aloe Vera. Solche Themen, also vom Anbau an sich, von der Weiterverarbeitung, weil wir oft diese Materialien nicht direkt benutzen, sondern die noch weiterverarbeitet werden bei unseren Zulieferern, bis hin zur Produktion bei uns und dann aber eben auch nach Nutzungsphase beim Konsumenten und am Ende auch, wie wird eigentlich das an einem Kreislauf zurückgeführt oder eben auch nicht und dann einfach entsorgt. Dieser gesamte Produktlebenszyklus wird abgebildet anhand von 16 verschiedenen Umweltkriterien, die sich einerseits um Klimawirkung ranken, die sich aber auch um Toxizitätsthemen ranken, die sich um Naturthemen ranken, die sich aber auch um Wasserverbrauch und solche Themen ranken. Und das sind insgesamt 16 Kriterien, die in Anlehnung sind an das europäische Konzept. Das Product Environmental Footprint nennt sich das. Also es ist genau eine Ökobilanzierungsstandard, den die Europäische Kommission entwickelt hat, an dem wir uns da orientieren und den im Prinzip zu 99% übernommen haben, bis auf kleinere Anpassungen. Und haben dann von da aus dann diesen vereinfachten Score dargestellt, aber haben deswegen eine holistische Betrachtung des Produktes über alle Umweltkriterien einerseits und auch über alle Lebenszyklusphasen andererseits.
Und dann sind doch alle damit zufrieden, die jetzt kritisch sagen, guck mal, das ist nur wieder ein Siegel und am Ende ist es gar nichts. Es ist wirklich so, wie es auch die EU mal gefordert hat vor ein paar Jahren. Macht es mal richtig und gut.
Genau, das ist, wie die EU eigentlich gesagt hat, es soll eine vernünftige Ökobilanz aufgestellt werden. Welche Aspekte müssen berücksichtigt werden, wenn ich eine Ökobilanz oder Umweltbilanz eines Produktes mache? Das berücksichtigen wir eben alles komplett. Und deswegen haben wir auch die ganze Komplexität mit reingebaut. Und es ist eben nicht so wie viele andere Umweltsiegel, dass es auch ein konkreter Aspekt rausgeht. Da steht nicht nur einfach vegan drauf und es hat eben auch vor allen Dingen fürs gesamte Sortiment. Wenn ich so ein klassisches Umweltlabel habe, dann habe ich ja wirklich nur die Produkte, die ein Label tragen, die halt das Umweltlabel tragen, weil damit sozusagen so ein Gütesiegel haben. Wir gucken aber, wollen das gesamte Sortiment bewerten und wollen eben auch die ganze Bandbreite haben, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eben wirklich auch eine bewusste Entscheidung treffen können, auch wenn sie vielleicht sagen, ich möchte nicht das super grüne Produkt haben, aber ich möchte mindestens mal einen B-Score oder einen C-Score haben oder irgendwie sowas. Das wäre also für einen Verbraucher dann schon eine bessere Orientierung noch.
Es ist ja so, dass du, wenn du diese Umweltsiegel hast, die nur für einzelne Produkte meistens zum Einsatz kommen, das sagt aber nicht, dass das Produkt, was daneben steht, besser oder schlechter ist. Das hat vielleicht einfach nur das Siegel nicht. Und durch den Eco-Beauty-Score sorgst du im Prinzip durch eine Demokratisierung eines Scores. Das heißt, die Produkte werden alle gleich behandelt, alle bekommen die gleiche Methode angewendet. Es wird nichts außen vor gelassen. Du nimmst also nicht ein Kriterium raus, weil es dir nicht gefällt, wie es bisher bei Auslobungen ist. Das, was dir gefällt, und so ist das Umweltsiegel auch, bei dem Produkt möchte ich es und bei anderen mache ich es nicht. Warum, weiß der Konsument oder die Konsumentin nicht. Aber beim Eco-Beauty-Score haben wir eben auch noch zusätzlich die Maßgabe, dass wir mindestens 75% des Scores veröffentlichen müssen, wenn wir ein Segment veröffentlichen. Und wir müssen auch relativ schnell bis auf 90% hochgehen. Dass du eben nicht dafür sorgst, ich zeige den Score nur bei meinen 5 besten Produkten und die restlichen lasse ich einfach unter den Tisch fallen, sondern wir sorgen eben auch durch den Verband Qualitätskriterien, dass alles dem Konsument, der Konsumentin zur Verfügung gestellt wird. Dass sie wirklich eine Entscheidungshilfe bekommen und eine Vergleichbarkeit über Marken hinweg bekommen.
Das finde ich wichtig, diese Vergleichbarkeit. Ne? Wenn ich jetzt so 2 Produkte habe, einmal A, einmal B, was heißt das für mich als Käufer oder Käuferin im Alltag? Also muss ich beim B-Produkt ein schlechtes Gewissen haben, es am besten liegen lassen? Beim Nutri-Score, da lasse ich Buchstaben jenseits von C immer liegen. Obwohl da auch nicht alle mitmachen und am Ende kaufe ich ein Produkt ohne Nutri-Score-Angabe. Dabei hätte es, würde es mitmachen, vielleicht sogar D oder E. Und dann werden die belohnt, die sagen, edgy, ich mache nicht mit. Das ist dann ganz schön frustrierend.
Also erstens glaube ich nicht, dass die Leute auf Chips verzichten oder auf Schokolade. Die haben nämlich einen E-Score. Es ist ja dann trotzdem eine bewusste Entscheidung. Und auch das, wir haben viel Konsumentenforschung gemacht in vielen Ländern mit vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern und haben eben genau das abgefragt. Was passiert, wenn dein Lieblingsprodukt jetzt einen niedrigeren Score hat? Wenn jetzt dein Produkt mit einem D plötzlich auf dem Markt ist, da ist ganz klar die Rückmeldung der Konsumentinnen, in dem Fall Konsumentinnen, weil die bei Nachhaltigkeit etwas kritischer sind als die Männer. Sorry, es ist leider immer noch so. Aber da war ganz klar die Rückmeldung. Ah ja, also natürlich denke ich drüber nach, wenn mein Produkt jetzt einen D-Score hat, aber ob ich jetzt das sofort wechsle, wenn ich mit meinem Produkt zufrieden bin, nein, dann muss erst ein anderes Produkt mit einem besseren Score zeigen, dass es mir die gleiche Leistung bringt. Und es ist ja auch so, ja, wir haben jetzt eingeführt, andere werden folgen und wir glauben eben fest daran, dass aufgrund des eingeführten Eco-Beauty-Scores dann auch die Konsumentinnen und die Konsumenten zu einem nachhaltigeren Produkt greifen, wenn nämlich alles bekannt ist und die Effektivität auf einem gleichen Level ist, und das ist häufig jetzt schon so bei vielen Produkten, dass sie dann eben auch zu einem nachhaltigeren Konsum geführt werden. Weil was ganz klar ist, wir stoppen hier ja nicht. Wir feiern natürlich jetzt unsere guten Scores, dass wir das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, jetzt auch sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Aber wir hören hier ja nicht auf, sondern wir werden ja weitermachen, um genau das eben zu erreichen, dass die ganze Industrie auch weiter neue Produkte, die noch besser sind für die Umwelt, produziert und dem Konsumenten und der Konsumentin zur Verfügung stellt. Und damit wird der Konsument und die Konsumentin irgendwann in der Lage sein, tatsächlich auf einer breiten Ebene die Entscheidung zu treffen, ja, ich kann das nachhaltigere Produkt kaufen, weil von der Effektivität ist das, was ich benötige.
Ich notiere mir jetzt trotzdem mal eben, Anke findet Männer etwas unkritischer als Frauen, kriegt das 5000er Puzzle, wo zwei Teile. Was ich natürlich jetzt ungeheuer spannend finde, ist schon super, dass da jetzt so viele mitmachen und dass wir jetzt zukünftig dann auch irgendwann im Regal wirklich dann diese ganzen Produkte sehen und die Daten haben, A, B, C und eine super Entscheidung dafür und das Umweltbewusstsein kann man da unterstreichen. Schön wäre es natürlich, wenn das alle möglichen Produkte wären, also nicht nur die Gesichtscreme, sondern vielleicht auch die Schrankwand, ne? Oder der Fernseher noch dazu, also dass man alle Produkte mit so einem Eco-Beauty-Score versehen kann, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen schwierig, jetzt eine Gesichtscreme mit einer Schrankwand zu vergleichen irgendwie.
Ja, also es ist schwierig, eine Schrankwand mit einer Gesichtscreme zu vergleichen. Aber es ist schon schwierig, ein Duschgel mit einer Gesichtscreme zu vergleichen, weil die Kriterien sind zwar alle gleich, aber die Auswirkungen sind unterschiedlich. Ich habe vorhin drüber gesprochen, dass du beim Duschgel duschst. Das heißt, du nutzt Wasser, du nutzt viel Energie. Das heißt, per se ist ein Fußabdruck für ein Duschgel viel höher. Du kannst aber einer Konsumentin oder einem Konsumenten nicht sagen,
jetzt dusch doch mal einfach ohne Wasser.
Genau, dusch ohne Wasser oder nimm doch einfach die Gesichtscreme, die ein A hat und tausch dein C-Duschgel gegen ein A-Gesichtscreme. Das geht nicht. Das heißt, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil der Konsument oder die Konsumentin muss in der Lage sein, eine gleiche Leistung von dem Produkt zu bekommen. Das heißt, Schrankwand und Gesichtscreme ist schwierig. Aber die Methode an sich, dieses Product Environmental Footprint, was Dorle vorhin erzählt hat, das ist sehr wohl auf alle Industrien anwendbar. Weil eine Lebenszyklusanalyse kannst du für alle Produkte machen. Es wird nachher kein Beauty Score sein, aber es wird sehr wohl ein Score sein, den du finden kannst, wo du dann eine Schrankwand mit einem vielleicht Einzelschrank oder mit einer Vitrine vergleichen kannst. Und da wirst du dann die Auswirkungen auf die Umwelt sehen können. Aber über die Industrie hinweg ist kein Siegel möglich.
Das ist vielleicht ganz wichtig, dass das diese Klassifizierung, ob es A, B, C, D oder E ist. Das ist immer der Vergleich innerhalb eines Produktsegments. Das heißt, wir vergleichen Duschgele mit Duschgelen. Wir vergleichen Gesichtscremes mit Gesichtscremes. Wir vergleichen Haarshampoo mit Haarshampoo. Wir vergleichen aber nicht ein Haarshampoo mit einem Lippenstift oder irgendwie sowas, weil das halt kein, wir wollen ja dem Verbraucher oder der Verbraucherin Orientierung geben am Regal und zwar basierend auf dem eigentlichen Nutzen, den die Verbraucherin daraus hat. Deswegen vergleichen wir sehr wohl, beispielsweise im Duschbereich, vergleichen wir natürlich trockene Formate und flüssige Formate, weil das am Ende der gleiche Verbraucherinnenanspruch ist. Ich möchte meine Haut reinigen. Das ist sozusagen der Aspekt, unter dem wir dann die Segmentierung und die Vergleiche aufziehen, dass eine Konsumentin auch eine reale Möglichkeit hat zu verändern innerhalb eines von ihr gewünschten Nutzens.
Verstanden, und ich finde es gut, dass man eigentlich dieses Score-Denken auf alle möglichen Produkte anwenden kann, in dem Bereich, in dem die eben zu finden sind. Ja, und ich hoffe sowieso insgeheim, dass niemand bitte mehr Schrankwände irgendwie benutzt, aber jetzt vielleicht einzelne Möbelstücke oder so.
Ich würde vielleicht einfach nur ganz kurz, das Eco-Beauty-Score ist natürlich ein Tool, was wir eingeführt haben, eine Initiative, an der wir, die wir uns angeschlossen haben, weil sie hundertprozentig zu unserem Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie passt. Wir haben eine Care Beyond Skin-Strategie, die halt über verschiedene Aspekte geht, aber wo Klima auch eine ganz große Rolle spielt. Und da haben wir eben auch schon vieles erreicht. Und auch das spiegelt sich wieder in den Produkten. Wir sind genauso wie Tchibo ein Net Zero verpflichtet, also wollen eine Netto-Null-Emission bis 2045 haben und sind auch anerkannt bei der Science-Based-Target-Initiative. Und das freut uns total, dass jetzt deswegen Tchibo uns auch jetzt hier in diesen Podcast mit einlädt, um dann auch zu zeigen, was wir zum Thema Nachhaltigkeit machen, weil das ist tatsächlich ein Ziel, was uns verbindet. Und wir sind schon total stolz darauf, dass wir auch da schon über ein Viertel unsere Emissionen reduzieren konnten seit 2018. Das ist natürlich ein ganz tolles Achievement, was wir da haben.
Vielleicht macht doch bald Tchibo mit dem Eco-Beauty-Score mit. Man kann sich ja auch Kaffee ins Gesicht so packen. Ja, ist vielleicht auch gut für die Haut. Machen einige.
Ne? Das wäre dann ein Boost-Produkt, da haben wir leider noch keine Methode für.
Jetzt habe ich wieder eine tolle Idee hier mit auf den Tisch gebracht.
Die Idee ist super.
Genau, ja.
Anke und Dorle, danke, dass ihr dafür so gekämpft habt. Ja, und ich stelle mir das auch vor, 70 verschiedene Firmen, allein wie groß muss dieser Raum gewesen sein, wo ihr denn alle wart und was so die Belange von allen sind, bis es überhaupt mal so richtig losging. Ich stelle mir das auch so vor wie bei der EU. Dann ist da so eine Firma dabei, so ein Orban, der das alles verwässern möchte. Da muss man da erstmal so gegen ankämpfen. Und das war bestimmt nicht einfach, jahrelang so eine Schlacht an einem riesengroßen, runden Schreibtisch zu kämpfen, oder?
Genau, der war zum Glück virtuell, der Schreibtisch. Wir kommen Gott sei Dank, das über Teams bietet.
Aber es müssen auch wahnsinnig viele Leute drin gewesen sein. Viele, viele Firmenverantwortliche.
Ja, viele Firmenverantwortliche, viele gegenläufige Interessen. Vor allen Dingen, wenn es dann von der Idee, die erstmal alle natürlich teilen, dann in die konkrete Umsetzung kommt, dann kann man im Detail sich verlieren, da auch einen gewissen Pragmatismus walten zu lassen, dass nicht jeder seine Firmeninteresse durchbringen kann. Das war, glaube ich, ein Lerneffekt, den wir alle hatten, wo man auch dann sagen muss, wir haben die Hüte gewechselt immer. Wir haben immer gesagt, jetzt bin ich mal, habe ich den Hut jetzt, dass ich bin Teil des Management Boards beim Eco Beauty Score, dass ich mal für den Eco Beauty Score spreche, mal spreche ich für Beiersdorf. Und das können nicht alle gleichzeitig, dass man dann sagt, wie kann ich den besten Kompromiss finden, weil auch das bei einer Kooperation mit so vielen Leuten geht es am Ende nur über Kompromisse. Nicht Kompromisse in der Methodik, aber Kompromisse beispielsweise, wie ich Segmente zuschneide oder Kompromisse, welche Priorität setze ich? Also wir haben jetzt Gesichtspflege und Dusche und Haarpflege draußen. Was passiert eigentlich? Andere hätten vielleicht eine andere Kategorie gerne gehabt. Andere hätten vielleicht gerne Make-up gehabt oder hätten andere dekorative Kosmetik gehabt. Und das festzulegen, das ist nicht so ganz einfach. Und das ist in der Tat, braucht viel Pragmatismus, viel Weitsicht.
Und auch Ellbogen.
Und Ellbogen, ja.
Der Eco-Beauty-Score, der zeigt, wie viel in Sachen Nachhaltigkeit möglich ist, wenn Unternehmen nicht nur allein, sondern gemeinsam handeln. Und er gibt uns als Käufer und auch Käuferinnen ein einfaches Tool an die Hand, bewusster zu entscheiden. Und ich finde das ja klasse, wenn ich transparent auf einem Produkt auch in einer angenehmen Schriftgröße einfach und klar lesen kann, kannst du kaufen, ist voll okay. Ja, das hat mir wieder gefallen hier bei euch, hier bei Beiersdorf in Hamburg, Eimsbusch. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Sehr gerne.
Vielen Dank an Dorle Bahr und Anke Pilsner für die interessanten Einblicke. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Abonniert am besten 5 Tassen täglich und gebt uns Feedback. Schreibt gerne eine E-Mail an podcast@chibo.de. Dieser Podcast läuft überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Audible, Spotify oder YouTube. Denkt dran, Nachhaltigkeit beginnt bei kleinen Entscheidungen, vielleicht ja bei der nächsten Pulle Duschgel. Ich achte mal drauf. Bis zum nächsten Mal.
5 Tassen täglich. Der Tchibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.